Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Reisen heißt Neues erleben, in eine andere Welt eintauchen, sich inspirieren lassen. Manchmal ist dabei nicht nur der Ort, an den wir reisen, ausschlaggebend, sondern wie wir reisen und mit wem. Der Reiseveranstalter Tour de Sens hatte ein ganz spezielles Konzept. Er bietet Sinnesreisen für Blinde, Sehbehinderte und Sehende an. Die Sehenden führen dabei die Blinden und berichten von der Welt um sie herum. Und die Sehenden erfahren im Gegenzug von den Blinden und Sehbehinderten, wie sie die Städte, Wanderwege und Wüsten erleben. Reporterin Sonja Heitzmann war nicht mit in der Wüste, sie ist mit einer Gruppe durchs schöne Brandenburg gewandert.
Ja, Rion, könntest du mir dann helfen, das Zimmer zu finden?
Ja, natürlich. Ja, klar. Deswegen bin ich da. Ja.
Der letzte Teilnehmer der Reisegruppe ist im Hotel in Werder angekommen, hat gerade eingecheckt und seinen Zimmerschlüssel entgegengenommen.
Ja. Ich brauche immer sehr lange, bis ich mich in Hotels orientiere. Ich sage immer, bis zur Abfahrt kenne ich mich dann hier aus.
Zum Glück bleiben wir ja hier so ein paar Tage und dann. Ja.
Klaus ist stark sehbehindert, fast komplett blind. Ein neuer Ort ist für ihn gewöhnungsbedürftig. Besonders Hotels mit Fahrstühlen, verzweigten Gängen und verwinkelten Treppenhäusern. Reiseleiter Gerardo Nieto begleitet ihn zu seinem Zimmer. Gemeinsam mit anderen Sehbehinderten, Blinden und Sehenden macht Klaus Urlaub im Havelland. Kurz nach seiner Ankunft versammelt sich die Gruppe auf dem Marktplatz von Werder, stellt sich einander vor.
Marc, möchtest du direkt anfangen?
Ja, ich bin Marc. Ich bin späterblindet und habe auch keinen Sehrest mehr, also kein Sehvermögen mehr, 2010. Und habe aber 2012 dann die erste Reise mit Tour de Sens nach Portugal gemacht, in die Algarve. Und da habe ich gemerkt, was so geht und fand das ganz toll. Genau, und ich freue mich auf die Woche.
Ich bin Angelika, ich komme aus Stuttgart. Das ist jetzt meine zweite Reise und ich komme mit als sehende Begleiterin.
Ich bin Uwe, ich wohne in Dresden. Sehrest kein mehr, also nur noch sehr, sehr starkes Licht. Und ich freue mich aufs Abendessen.
Uwe, Marc, Klaus, Angelika und die anderen 8 Teilnehmer sind aus ganz Deutschland nach Werder gereist, verbringen hier gemeinsam 5 Tage. Theresia Stötzler, die sich Lilly nennt, leitet die Gruppe.
Herzlich willkommen im Havelland. Wir haben ein schönes Programm, einiges zum Probieren, einiges zum Ertasten. Heute machen wir noch einen kleinen Spaziergang in Werder. Morgen sind wir dann bei einem Weingut und dürfen dort Wein verkosten. Dann fahren wir auch natürlich nach Brandenburg an der Havel, der Wiege der Mark Brandenburg, und fahren aber auch nach Potsdam und besuchen dann am Samstag eine Handweberei, ein sehr alteingesessenes Handwerksunternehmen hier. Und ich hoffe, dass alle auf ihre Kosten kommen, kulinarisch, taktil und kulturell.
Bevor sich die Gruppe auf den Weg macht, um die Altstadtinsel von Werder zu erkunden, erklärt Lilly noch das Konzept. Ein Sehender begleitet immer einen oder auch 2 Reisende, die Hilfe brauchen, also blind sind oder sehr wenig sehen. Berichtet dabei, was er wahrnimmt, und erfährt im Gegenzug, was die Blinden und Sehbehinderten spüren, hören und riechen. Jeden Tag werden die Teams neu zusammengesetzt, damit es genug Abwechslung gibt und die Gruppe sich schnell kennenlernt.
Bevor wir loslegen, muss ich natürlich noch die obligatorische Einteilung vorlesen. Genau, also ich habe heute das Los gezogen und die Margit und der Klaus gehen mit Gerion, der Uwe mit der Gabriele, der Fabi mit der Angelika, Marc mit mir. So, ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt schon kennt.
Als sich alle zusammengefunden haben, werden noch sogenannte Fürbändel verteilt.
Ich habe so Bändchen dabei.
Genau, wir haben so Fürbändel dabei. Möchtet ihr die nutzen?
Die geknüpften Kordeln sind zu Ringen mit ca. 10 cm Durchmesser zusammengenäht. Sehende und Blinde greifen jeweils ein Ende. So bleiben beide zusammen, ohne die Bewegungsfreiheit des anderen zu sehr einzuschränken.
Gut, dann spazieren wir mal über den Marktplatz. Ach so, genau. Erzählt gerne, was ihr seht. Tauscht euch aus über eure Eindrücke. Genau.
Angelika, die heute Fabian begleitet, beschreibt alles, was ihr auffällt. Bunte Häuser, ausladende Eichen, alte Laternen.
Fast quadratischer Platz hier. Oh, hier vor uns ist ein Haus mit, ich denke mal, so Barockelementen. Das sind so weiße, stuckähnliche Verzierungen auf rosa Putz.
Die 58-Jährige war bereits bei einer Reise nach Bulgarien dabei. ist schon geübt darin, zu begleiten und genau zu beobachten.
So Dachgauben, ja. Hier auch gerundet, alles ist begrünt.
An Angelikas Seite Fabian. Angstfrei und schnell geht er über den Platz. Er ist 44 und kam sehbehindert auf die Welt. Als Teenager ist er vollständig erblindet. Das hält ihn nicht davon ab, viel unterwegs zu sein. Er macht gerne Wanderurlaube, war schon im Trentino in Norditalien und auf Teneriffa.
Echt, Wanderreise? Und hat man da nicht so ein bisschen Respekt vor?
Nö, da bist du auch zur Bergziege geworden.
Aber da ist man dann auch geführt sozusagen.
Ja.
Die sehenden Begleiter sind dann mit einem Rucksack mit Karabinerhaken ausgestattet, erklärt Fabian. Wenn der Weg besonders schmal wird, kann das Führband eingehakt werden und der Blinde sich daran festhalten. Nächstes Jahr, wenn das Reisen hoffentlich wieder einfacher ist, will Fabian in die Highlands von Schottland und die Wüste Jordaniens. Sein Mitreisender Uwe hat sogar schon eine 8-wöchige Tandemtour durch Thailand gemacht, mit einem anderen Blinden und 2 sehenden Piloten, die die Räder gelenkt haben.
Das ist eigentlich eine super gute Sache zu reisen als Blinder, weil man halt so unmittelbar direkt ist, ohne Fenster dazwischen oder im Auto oder Zug. Man kann halt einfach mal sagen, oh, hier ist was Interessantes zum Abfühlen. Gut, dann dreht man halt kurz um und fährt zurück und stoppt da. Und die Leute waren dann halt auch interessiert, was macht ihr für eine Tour? Ne? Also man kommt dann ins Gespräch über das Fahrrad. Oh, ist ein Tandem, das habe ich ja auch noch nie gesehen. Ne?
Von Bangkok nach Singapur sind die 4 auf den Tandems gefahren, erzählt mir Uwe. Geschlafen haben sie im Zelt, mal am Meer, mal in einem Tempel. Blinde, die sich mehr zutrauen als so mancher Sehender, das hätte ich nicht erwartet. Reiseleiterin Lilly sagt, die beiden seien allerdings keine Ausnahme.
Dass die Leute angstfrei sind, das trifft auf einen Großteil unserer Mitreisenden zu. Aber im Allgemeinen ist mein Eindruck, wenn man schlecht sieht, man muss so ein gewisses Grundvertrauen in andere Leute und in, dass einem schon nichts passieren wird, haben, weil ansonsten sitzt man zu Hause. Und die Leute lernen wir nicht kennen. Wer mit uns mitreist, hat eine gewisse Selbstsicherheit und ein Vertrauen in sich und in uns.
Wie Conny, die in Jena eine eigene Physiotherapiepraxis hat. Heute geht sie an der Seite ihres Freundes Dirk, stützt sich auf seinen rechten Arm.
Ich weiß es immer nicht, vielleicht liegt von Reinhard Meyer das vor.
Ja, das wird schon so heiß.
Conny sieht weniger als 5%. Auch Dirk ist sehbehindert, allerdings nicht so stark wie seine Freundin. Die beiden sind das einzige Paar in der Gruppe und waren schon oft mit Tour de Sens unterwegs. Manchmal nimmt Conny dabei auch die Unterstützung sehender Mitreisender in Anspruch.
Wenn ich jetzt laufe, kann ich auf das Links und Rechts nicht achten. Und selbst wenn ich es gut könnte, würden mir bestimmte Sachen entgehen. Und durch die Beschreibungen, da bekommt man wirklich sehr vieles mit. Es hat ja auch jeder andere Wahrnehmung und es hat auch jeder andere Interessen. Und der eine wird zum Thema Musik eine ganze Menge erzählen können und der andere kein Wort. Jeder sieht auch was anderes. Deswegen ist es ganz gut, wenn man unterschiedliche Menschen kennenlernt, auch mal an einem anderen Tag mit jemand anderem laufen kann, weil man möglicherweise einmal mehr merkt, dass es auch das eigene Interesse weckt und am anderen Tag vielleicht nicht ganz so.
Neben Conny und Dirk gehen Uwe und Gabi. Die beiden versuchen noch, sich aufeinander einzustimmen.
Wenn ich dir zu viel erzähle, musst du sagen, halt den Mund.
Mach ich. Genau so werde ich sagen. Nein, natürlich nicht.
Nein, das ist immer schwierig. Der eine sagt, du musst mir nicht jeden Backstein erzählen. Und der andere sagt, erzähl. Also.
Einzuschätzen, wie viele Details der Blinde oder Sehbehinderte hören möchte und wie viele Hinweise auf Hindernisse und Unebenheiten im Weg jeder braucht und wünscht, ist für die sehenden Mitreisenden gar nicht so leicht. Lilly gibt vor allem einen Tipp.
Der Haupthinweis ist kommunizieren, dass man darüber spricht, was gebraucht wird. Weil für die eine Person ist es zu viel, für die andere ist es zu wenig. Die eine möchte jede kleine Stufe angesagt bekommen und die andere kann das sehr gut abspüren und braucht das nicht so sehr. Deswegen, das allererste ist immer erstmal Kommunikation, dass ich jemandem zugestehe, dass er oder sie sich frei entscheiden kann und ja, dass ich ihr diese kognitive Leistung zutraue und dass man nicht das Gefühl hat, die kann nichts. Weil ja, da fehlt der Sehsinn, aber ansonsten fehlt den Menschen nichts.
Ein paar Grundregeln gibt es trotzdem. Wenn es eng wird, den Blinden führen, also vorgehen, nicht vor sich her ins Ungewisse schieben. Natürlich ankündigen, wenn Treppen oder Bordsteine kommen, aber auch in welche Richtung sich eine Tür öffnet. Begriffe wie hier oder da drüben vermeiden. Eine gute Orientierungshilfe ist das Ziffernblatt der Uhr. Zu sagen, die Kirche steht auf 2 Uhr oder die Kartoffeln auf dem Teller liegen auf 9, das Gemüse auf 3 Uhr.
Auf 11 sieht man jetzt wieder die Türme der Heiligen Geistkirche von der anderen Seite.
Die beiden Reiseführer haben die Gruppe mittlerweile an der Mühle und der neugotischen Kirche Werders vorbeigeführt und sind in eine schmale Gasse mit dem ältesten Fischerhaus der Stadt eingebogen. Etwas weiter oben, fast am Ende des Weges, bleiben sie stehen.
Wir sind hier jetzt an einem Baum angekommen und Marc fragt ganz richtig, was ist denn das Besondere an dem Baum? Also warum sollten wir hier stehen bleiben? Ich merke, dass wir über Kopfsteinpflaster gegangen sind. Das heißt, wir sind gerade eigentlich nicht in einem Garten und hier sind die Häuser sehr dicht. Also das ist eigentlich mehr wie eine Gasse. Zu meiner Linken ist das Haus 4 Meter entfernt, zu meiner Rechten 2. Und trotzdem ist hier dieser Baum und der wächst quasi waagerecht aus dem Boden raus. Ihr könnt es auch gerne gleich nochmal ertasten. Und es ist ein Birnbaum. Also man merkt einfach, wie aller Platz genutzt wurde, um Obstbäume zu pflanzen. Unter anderem eben hier mitten in dieser Gasse.
Werder ist nicht nur für seine schöne Lage, die Uferpromenade und die historische Altstadtinsel bekannt, über die schon Theodor Fontane schrieb, sondern auch für seinen Obstanbau, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Haupteinnahmequelle der Bewohner wurde. Und für sein Baumblütenfest, ein großes Volksfest, das auch heute noch ausgiebig gefeiert wird. Als die Gruppe auf dem Rückweg zum Hotel ist, erklärt Marc, wie er Werder erlebt.
Das, was ich tastend erfühlen kann, auch über den Stock, was ich jetzt hier im Gehen sinnlich wahrnehme und auch hörend wahrnehme. Also Bäume beispielsweise, aber auch der Wind. Wir sind ja gerade über die Brücke gelaufen. Wenn ich dort den Wind spüre, dann ist mir klar, okay, wir gehen jetzt hier über die Brücke, unter der die Havel lang fließt. Und da entsteht schon zusammen mit Beschreibungen, die ich bekomme, ein Bild in meinem Kopf dazu. Und das ergibt sich auch ein Stück weit aus meinen sehenden Erinnerungen. Ob das dann tatsächlich mit der Realität übereinstimmt, das ist nochmal ein anderer Punkt. Aber es ist durchaus etwas, was ich mit Urlaubserlebnissen dann so verbinden würde.
Marc, 45 und seit 10 Jahren blind, lehrt an einer Universität und arbeitet dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Seine visuelle Erinnerung hätte sich mit der Zeit verändert, sagt er. Ihm würden zum Beispiel weniger Bilder von Sonnenaufgängen zur Verfügung stehen als noch vor ein paar Jahren. Auch Bäume nimmt er jetzt anders wahr. Marc erklärt das am Beispiel einer Linde. Der Sehende sieht eine große Baumkrone mit hellgrünen, herzförmigen Blättern und hört zusätzlich den Wind, der sich darin verfängt und bei Regen wie Tropfen darauf fallen.
Blind ist es vor allem ein akustisches Erlebnis. Ja, es ist sozusagen dieses Rauschen und ich gewinne ein Bild von diesem Baum, die Ausmaße seiner Krone, die Äste, die herausreichen, dadurch, dass entweder der Wind rauscht oder sich dieses fast orchestrierte Blätter Wassertropfen prasseln dort abbildet. Und so verändern sich sozusagen Bilder. Ich kann mir dann nochmal bewusst versuchen, diesen Baum als grünen Baum mit grünen Blättern vorzustellen, aber er ist im Wesentlichen ein Baum mit rauschenden und wasserprasselnden Blättern.
Zurück im Hotel zeigt Marc mir, wie er trotz kaum tastbarer Zimmernummer auf seinem Flur unter den vielen Türen die richtige findet. Er deutet auf eine Stelle unterhalb des Schlosses.
Ja, ich habe so einen kleinen Kleber noch gehabt. Und dann hier unten drunter, vielleicht siehst du es, das ist nur ganz sanft zu fühlen, aber das ist an keiner anderen Tür. Und ich habe sie unten so unmerkbar heraufgeklebt, dass die Putzfrauen sich, glaube ich, auch nicht wundern werden.
Genau, das hatte ich irgendwie. Einmal im Hotelzimmer ist es einfacher für Marc, sich zurechtzufinden.
Also was hilfreich ist, ist, dass die Hotelzimmer in der Regel eigentlich ähnlich aufgebaut sind. Es gibt irgendwo ein Bad, in diesem Bad ist irgendwo eine Dusche, eine Toilette, ein Waschbecken und es gibt im Zimmer selbst ein Bett, einen Schreibtisch und manchmal auch einen Schrank etc. Also es sind verschiedene Gegenstände vorhanden, die man auch erwarten kann. Man muss ja nur noch mal prüfen, wo sie sind.
Auf einer Blinden-App auf seinem Smartphone hat Marc recherchiert, dass sein Hotelzimmer nach Westen ausgerichtet ist. Die App bestimmt über GPS seinen Standort und kann auch alle heute besuchten Orte wie die Kirche, die Mühle und die Brücke in Relation zum Hotel setzen. Entfernungen feststellen und Höhenunterschiede. Die App sagt ihm auch, ob zurückgelegte Wege kurvig oder eher gerade sind.
Also ich versuche auf so einer abstrakteren Ebene mit einer App erstmal so eine Art mentale Karte eigentlich im Kopf auch zu bekommen. das ergibt sich also immer auch nur ausschnittweise. Und ich kriege das dann für mich selber auch noch mal besser zusammen, wenn wir dann beispielsweise wie am heutigen Tag auch bei der Heiliggeistkirche waren.
Während Marc erzählt, sitzen wir uns gegenüber. Eigentlich eine normale Gesprächssituation. Gewöhnungsbedürftig ist nur, dass es keinen Blickkontakt zwischen uns gibt. Seine trüben Augenlinsen keine Reaktion zeigen. Trotzdem ist Marc sehr präsent, sitzt besonders aufrecht da und hört genau zu. Das habe er sich antrainiert, auch für seine Arbeit an der Uni, sagt er, damit die Interaktion und der Inhalt des Gesprächs im Vordergrund stehen, nicht seine Blindheit. In den nächsten Tagen ist die Gruppe mal in lauten Städten, mal in der weitläufigen Natur unterwegs. Immer ist das Programm so ausgerichtet, dass es möglichst viele Sinne anspricht. Die Reisenden laufen über Kopfsteinpflaster, Sand und Erde, riechen im Kräutergarten an Salbei und Zitronenmelisse, probieren Sanddornsaft und Werderaner Ketchup, ertasten im Dom von Brandenburg mittelalterliche Grabplatten und im Parc Sanssouci Marmorskulpturen. Besonders eindrücklich ist der Besuch einer alten Handweberei, wo unterschiedliche Materialien, Stoffe und die traditionelle Webkunst gezeigt werden, und der Besuch eines Weinbergs in Werder.
Rechts und links sieht man auch so Geschäfte, so Cafés und so.
Der Weg zum Wachtelberg führt erst über eine belebte Einkaufsmeile, dann entlang einer stark befahrenen Straße. Heute begleite ich zum ersten Mal auf dieser Reise, eigentlich zum ersten Mal in meinem Leben, einen Blinden. Uwe.
Also ganz kurz, es kommt ein Riesenbus auf uns zu. Du müsstest mal nach rechts zu mir kommen. Jetzt geht's ein bisschen runter.
Die ganze Zeit schaue ich auf den Boden und achte auf den Verkehr. Jetzt auch noch die Umgebung zu beschreiben, unmöglich.
Jetzt müssen wir, glaube ich, relativ weit rechts gehen. Rechts ist eine Mauer.
Nicht, dass Uwe stolpert oder sogar angefahren wird, denke ich. Gleichzeitig versuche ich, nicht zu viele Ansagen zu machen, will nicht bevormunden oder übergriffig sein.
Lassen wir das Auto mal vorbei.
Uwe wirkt mit seinem Blindenstock so selbstständig, dass ich mich langsam entspanne. Und irgendwann, als es auf einer ruhigeren Nebenstraße eng wird, ihn sogar vorausgehen lasse.
Ich bleib jetzt mal hinter dir oder soll ich vor dir gehen und du hältst dich an mir fest?
Nee, alles gut.
Zielstrebig steuert Uwe auf einen geparkten Lieferwagen zu, geht dann aber doch knapp daran vorbei.
Ich spüre das akustisch oder höre das, dass da was steht. Das funktioniert aber nur bei größeren Objekten, wie Autos oder eine Wand oder ein Haus. Dann hört man halt, ich laufe jetzt auf ein Hindernis zu, weil sich der Schall ändert.
Uwe ist 44 und wurde als 8-Jähriger von einem Motorrad angefahren. Durch den Unfall ist er erblindet. Sich auch ohne Augenlicht zurechtzufinden, hat er vor Jahren in der Blindenschule gelernt. Trotzdem bin ich erleichtert, als wir fast am Ziel sind und Uwe wieder an die Seite des Reiseleiters wechselt.
Sind wir da?
Also nee, wir müssen noch da hoch, genau. Wir haben nur gerade auf euch gewartet, damit ihr merkt, dass wir links abbiegen. Keine Ausrüstung an, jetzt geht's hoch.
Vor uns liegt eine geschlängelte, relativ steile, schmale Straße. Angelika und Margit, die einzige Frau unter den Blinden, sind schon auf dem Weg nach oben. Dass die Straße mal eine Biegung nach links, mal nach rechts macht, spürt Margit nicht. Solange es keine Kurven sind, bei denen Blinde sich richtig neigen müssen, haben sie das Gefühl, es geht weiter geradeaus.
So, ich denke, wir sind da. Man sieht Weinreben. Also eigentlich sind das eher Weinfelder. Aha. Da ist jetzt rechts ein bisschen tiefer.
Ja.
Eine riesige Fläche mit Weinreben.
Okay.
Aber naja, nicht auf dem Berg wie bei uns, nicht in einem Hang, sondern halt auf einer großen Fläche.
Ja.
Margit und Angelika setzen sich an einen der beiden Tische unter einer Pergola, die von Wein und dunklen Trauben umrankt ist. Auch wenn sie ständig berichtet, was sie sieht, immer aufmerksam sein muss, anstrengend findet Angelika das nicht. Durch das genaue Beobachten nimmt sie sogar mehr wahr als sonst, sagt sie. Außerdem mag sie das abwechslungsreiche Programm und die Gesellschaft.
Ich verreise ohnehin immer alleine oder eben in einer Gruppe. Da kann ich mich ja irgendwo nützlich machen. Und wenn ich mitreise, bedeutet es, dass ein blinder Mensch mehr mitreisen kann. Und man muss schon sagen, natürlich ist es auch ein schönes Gefühl, gebraucht zu werden.
Als Sehende zahlt Angelika ca. 50% weniger für diese Reise als Menschen, die Hilfe brauchen. Reisen bedeutet für sie neue Orte besuchen, eine andere Welt kennenlernen. Das sei auf dieser Reise auch innerhalb der Gruppe möglich.
Man erfährt ja auch manches über deren Lebensumstände und viele leben allein und bewältigen ihren Haushalt, waschen ihre Wäsche, kochen sich was, gehen alleine einkaufen. Und da kann ich einfach nur sagen, Hut ab. Und man besinnt sich dann wieder auf das Wesentliche.
Auch Uwe und Marc leben alleine. Umso wichtiger ist es den beiden auf dieser Reise, den Alltag hinter sich zu lassen.
Mal woanders schlafen, mal was anderes essen. Ich fahre auch gern Zug. Also für mich ist die eigentliche Anreise erstmal überhaupt und Abreise auch Teil der Reise.
Ich selbst sage für mich, ich kann hier tatsächlich verantwortungslos ein paar Tage unterwegs sein, ja, weil ich eben keine Verantwortung übernehmen muss so an sich. Das macht schon einen Entspannungswert aus, ja.
Dass die Gruppe relativ bunt gemischt ist, die sehenden Mitreisenden ein paar Jahre älter sind als sie, stört Uwe und Marc nicht. Sie wissen es zu schätzen, dass sie Urlaub machen können, ohne auf Familie und Freunde angewiesen zu sein. Und dabei an Orte kommen, die für sie alleine nicht so einfach zugänglich sind. Das können Mangrovenwälder in Costa Rica sein oder eben der Wachtelberg in Werder.
Sie befinden sich hier auf der nördlichsten Einzelreblage für den Anbau von Qualitätsweinen. Nun gibt es nördlicher in Deutschland Wein, aber die haben den Landweinstatus.
Aufmerksam hört die Gruppe zu, als die Mitarbeiterin des Weinguts von Reblagen und der langen Geschichte des Weinanbaus in Werder berichtet. Fabian kneift dabei immer wieder die Augen zu und versichert sich, dass sein zusammengeklappter Blindenstock noch auf dem Tisch liegt. Conny steht ab und zu auf, hält ihr Smartphone ganz nah ans Auge und macht Fotos von der Landschaft. Abhängig von den vorherrschenden Lichtverhältnissen sieht sie manchmal noch Umrisse und Farben. Um die Rebsorten kennenzulernen und die Erntebedingungen besser zu verstehen, wird die Gruppe heute auch in das Anbaugebiet geführt, fasst winzige Weinblüten an und kostet Trauben.
Das ist jetzt ein Weißburgunder. Ich gebe mal die Traube durch und Sie probieren einfach mal eine Beere.
Schön sauer.
Fabian ist nicht so begeistert, reicht die Früchte an Marc weiter, der Schwierigkeiten hat, die kleinen Beeren vom Stiel zu trennen. Einfacher ist es, die festen Blätter und die Reben abzutasten.
Wir fangen mal unten an. Also du hast hier diesen kleinen Stock, der stützt diesen, ja, und dann spürst du, dass es so ein bisschen, ne, das ist so, es wäre viel Rinde. Und jetzt geh einfach mal weiter hoch.
Ah, ja. Das ist der
alte Stock. Genau, also links ist der, genau.
Wie werden die denn? Ist das ein Gummiband?
Ja, das ist ein Gummi. So, jetzt bist du am Stock, aber geh mal hier links hin. Das ist der Weinstock hier, dieses linke. Und da ist noch so ein Knubbel. Und jetzt fängt es an, dass die jungen Zweige kommen und dass dann diese Blätter kommen.
So, gehen wir wieder zurück an unsere Tische.
Zum Schluss folgt der Höhepunkt des Wachtelberg-Besuchs, die Weinprobe.
Und meine Kollegin hat hier einen Sekko für Sie. Das ist der Anfang unserer Weinprobe.
Das ist der Anfang. Und, ich weiß nicht, ob du mich da noch führst.
Ich gebe Ihnen das mal in die Hand.
Na, der riecht super. Oh. Schmecken tut er bestimmt noch besser.
So, dann möchte ich mit Ihnen das Glas erheben auf den schönen Tag heute und natürlich auf unsere aller Gesundheit.
Jawohl.
Zum Wohle.
Zum Wohle.
Einen Sekko und 4 Weine testet die Gruppe, bevor sie wieder aufbricht. Den Weg zurück in die Altstadt von Werder meistern trotz Weinprobe alle ziemlich gut. Nach dem Mittagessen im Fischrestaurant steht noch eine Bootsfahrt auf dem Programm. Leider regnet es. Marc und Fabian lassen sich trotzdem auf das ungeschützte Deck bringen. Sie wollen den Wind spüren, das Wasser und die Luft riechen.
Das ist mein Stuhl.
Ja, ja. Da müssen wir mal rum.
So, Fabian, kommst du zu mir? Und Marc, jetzt sind Sie dran.
Ich gehe hinten dran.
So, ihr müsst ein bisschen Platz einstehen.
Ja, wir sind schon vor. Immer für die großen Leute.
Der Rest der Gruppe bleibt im Trockenen. Zeit, die Tastmodelle von Werder und Umgebung zu zeigen, die Reiseleiter Herion mit dem 3D-Drucker produziert hat.
Das ist Werder, in der Mitte der Insel.
Ja, das ist Werder und hier ist die Brücke.
Ja, hier, ja, genau, richtig.
Da ist aber keine Brücke. Du hast die Brücke vergessen.
Nee.
Das ist nur so ein
Mini.
Mini.
Ja, so ist
Gibraltar-mäßig. Ja.
Und dann in der Mitte, ja, genau da ist unser Hotel, ne?
Das Modell vor Uwe ist rund und nicht größer als eine Single-Schallplatte. Auf der Oberfläche befinden sich unterschiedliche Erhebungen, die Land und Wasser voneinander trennen. Der Standort des Hotels der Reisegruppe steht zusätzlich wie ein kleiner runder Stempel hervor.
Und dann geht es wahrscheinlich hier durch diese Meerenge.
Genau, richtig. Und dann?
Hier so rum.
Genau.
Uwe fährt mit den Fingern über die unterschiedlichen Flächen, spreizt Daumen und Zeigefinger, versucht ein Gefühl für Proportionen und Abstände zu bekommen und die Orte, die sie bisher besucht haben, einzuordnen.
Nee, vorher hatte ich eigentlich eher gedacht, naja, das ist ein Fluss, ne, der macht eine Biegung und der ist vielleicht hier und da mal ein bisschen breiter und das nennt man dann See. Aber dass es so verzweigt ist und so weitläufig, bis in Ecken, wo man so das Gefühl hat, das hat mit der Havel eigentlich gar nichts mehr zu tun. Ne? Das finde ich erstaunlich.
Auf der Bootsfahrt erzählt Uwe Herion, dass er gerne mal nach St. Petersburg oder Warschau fahren würde. Oder auch nach Spanien, wo der Reiseleiter herkommt. Konkrete Pläne für seinen nächsten Urlaub hat Uwe noch nicht. Aber
wenn Tour de Sens mal eine Datingfahrt anbieten würde, dann würde ich auch mal mitfahren. Aber da muss es dann schon in meinem Alter sein.
Marc steht immer noch auf Deck. Schon eine ganze Weile ist er der Einzige hier oben. Der Regen ist noch stärker geworden, hat Marcs Schuhe und Kleidung durchnässt und tropft vom Kapuzenrand in sein Gesicht. Jetzt fahren wir auch noch unter einer Autobahnbrücke hindurch. Aber Marc stört das alles nicht. Im Gegenteil.
Wir fahren unter dieser Autobahnbrücke vorbei. Und man kriegt das dann sozusagen mit, kriegt den Hall mit, wie breit das einfach ist. Und dass da über allem jetzt genau diese Autos langfahren, das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Möglicherweise sieht es gar nicht so schön aus von unten, wenn man da durchfährt und sich das nur ansieht. Aber es ist schon ein kleines Spektakel, finde ich.
Sonja Heitzmann über eine Sinnesreise für Blinde, Sehbehinderte und Sehende im Brandenburgischen. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.